Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Hoffnung auf einen rettenden Investor war vergebens. Auch die verbliebenen mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen von Schlecker werden voraussichtlich ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Insolvenzverwalter teilte heute das Aus für die Drogeriemarktkette mit. Es habe sich kein Investor gefunden, der die Gläubiger überzeugt hätte. In einer ersten Kündigungswelle im März mussten bereits mehr als 10.000 Beschäftigte gehen.
Gerade haben Sie es erfahren, Schlecker wird abgewickelt. Über 13.000 weitere Mitarbeiter verlieren ihren Job. Trauer bei den Betriebsräten.
Schlimm ist es, sich jetzt von den Leuten endgültig verabschieden zu müssen. Ist bald schlimmer als die Situation, dass es Schlecker am Markt nicht mehr geben wird.
Obwohl die Mitarbeiter schon länger angeboten hatten, auf 10% ihrer Bezüge zu verzichten, gab der Insolvenzverwalter ihnen heute eine Mitschuld daran, dass am Ende sogar der wohl ernsthaft interessierte Investor Berggrün abgewunken habe.
Das Problem, was sich ergab, war die stetig ansteigende Zahl von Kündigungsschutzklagen, die dann sowohl diesen Investor zur Absage als auch weitere ebenfalls gute Investoren zur drastischen Reduktion ihrer Angebotspreise gezwungen haben.
Eine Transfergesellschaft wäre die Rettung gewesen, sind sich die Gewerkschaften sicher. Schuld am Scheitern sei deshalb die Politik.
Wir sehen ja, dass wir zu einer Transfergesellschaft hätten kommen können, die von der FDP blockiert worden ist. Und das mit der Folge, dass wir mittlerweile 4.500 Kündigungsschutzklagen haben, die ein Hemmnis waren für die Investorensuche.
Für Sie vor Ort, das war einmal, fast alle Filialen werden nun geschlossen. Allein für die Schlecker-Großmärkte Ihr Platz und Schlecker XL habe man Käufer gefunden. Dies aber sei nur ein Bruchteil der Schlecker-Gruppe, kritisiert der Gesamtbetriebsrat.
Wir haben Geld für Rettungsschirme, wir haben Geld für Ehrensold, aber für Frauenarbeitsplätze in Deutschland ist kein Geld da.
Erst sollen nun Mitarbeiter und Immobilien gekündigt, dann die Lager abverkauft werden. Danach ist wohl endgültig Schluss mit Schlecker.
Die monatelange Hängepartie um Schlecker endet mit einer Riesenpleite. Zurück bleibt vor allem Enttäuschung bei Mitarbeitern, Gläubigern und Investoren sowie die Frage nach der Schuld. Und die dürfte vor allem für einige Politiker unangenehm werden, denn die Schlecker-Mitarbeiter fühlen sich alleingelassen, zuerst von der FDP und zuletzt von der gesamten Bundesregierung.
Neben den Gewerkschaften kritisieren auch SPD, Linkspartei und Grüne massiv die FDP. Die Opposition warf zwar Schlecker krasse Managementfehler vor, gab den Freidemokraten aber eine erhebliche Mitschuld an der Pleite. Sie hätten mit ihrer Weigerung, eine Transfergesellschaft zu unterstützen, Rettungsversuche torpediert. Die FDP steht dagegen weiter zu ihrer Haltung.
Eigentlich ist Philipp Rösler auf Energiewendetour in Nordrhein-Westfalen. Doch das Thema Schlecker verfolgt ihn bis hierher. An keiner Partei klebt im Zusammenhang mit Schlecker so nachhaltig das Etikett der sozialen Kälte wie an seiner FDP. Zu Unrecht, meint er.
Es ist nicht Aufgabe des Staates, einzelne, gerade großen Unternehmen an dieser Stelle zu helfen. Das verzerrt den Wettbewerb. Es geht zu Lasten gerade auch des Mittelstandes in Deutschland und gefährdet an anderer Stelle Arbeitsplätze.
Die Gründung einer Transfergesellschaft für die Schlecker-Mitarbeiter war vor 2 Monaten am Widerstand der FDP gescheitert. Grüne, Union und SPD zeigten sich damals in seltener Einigkeit enttäuscht. In einem der betroffenen Bundesländer meint man heute, das endgültige Scheitern war damit programmiert.
Leider hat die FDP die Transfergesellschaft verhindert und damit war die Politik aus dem Rennen und der Insolvenzverwalter war auf sich allein gestellt bei der Investorensuche und hat dann jetzt leider keinen gefunden.
Die Linkspartei fordert Gesetzesänderungen. Schlecker habe sich aus der Verantwortung stehlen können.
Das Gesellschaftsrecht darf nicht so sein, dass ein großes Unternehmen geführt werden kann wie eine Pommesbude. Der Bundestag müsste längst das Gesetz geändert haben.
Die Protestrufe schallen derweil bis ins Kanzleramt, wo man Zuversicht zu verbreiten versucht. Für die Schlecker-Mitarbeiter sei im Augenblick vieles möglich.
Und darum wird sich die Bundesarbeitsministerin vor allen Dingen in Absprache mit der Arbeitsagentur natürlich auch kundig machen und dann alles versuchen, um hier Hilfe zu leisten.
Konkrete Hilfsangebote gab es allerdings keine. Man müsse die Entscheidung der Gläubiger zur Kenntnis nehmen.
Das Unternehmen Schlecker hatte vor knapp 40 Jahren einen rasanten Aufstieg genommen. Innerhalb weniger Jahre gründete Anton Schlecker hunderte Filialen. Schließlich gab es europaweit rund 14.000 Schleckerläden. Aber gleichzeitig begann auch der Niedergang. Die Verluste wurden immer größer.
Der Mann am Lenkrad, das ist Anton Schlecker. 13 Jahre sind die Bilder alt und sie sind eine Rarität, denn nichts scheut der Kaufmann so sehr wie die Öffentlichkeit. 1975 eröffnete Schlecker seinen ersten Drogeriediscounter, für die Lokalzeitung damals ein kleines Ereignis mit Notiz und Foto. 2 Jahre später gibt es bereits 100 Schlecker-Filialen, das Unternehmen startete durch. Schnell waren es 1000 Filialen bundesweit und dann folgte die Expansion in Europa. Schlecker auf großen Teilen des Kontinents vertreten, mehr als 14.000 Filialen waren es im Jahr 2008. Ein Drogerie-Imperium war entstanden mit geschätzt 50.000 Mitarbeitern. Aber sparsam kam Schlecker an die Spitze. So sparsam, dass er Mitarbeitern nur vorgaukelte, sie nach Tarif zu bezahlen. Die Folge: Bewährungsstrafen für Schlecker und seine Frau im Jahr 1998. Zu den Imageproblemen kamen 2008 die ersten Verluste für Schlecker. Kunden mieden die altmodischen Filialen. Ein Rettungsversuch waren neu gestaltete Ladengeschäfte und die Schlecker-Kinder Lars und Maike sollten die neuen freundlichen Gesichter des Konzerns sein. Alles ohne Erfolg. Im Januar 2012 sind Unternehmen und Familie pleite.
Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können.
Monatelang lief die Suche nach Geldgebern, aber niemand wollte mehr helfen, den Giganten von einst wieder aufzurichten.
Der neue Bundesumweltminister Altmaier drückt bei einer möglichen Lösung für das marode Atommülllager Asse aufs Tempo. Der CDU-Politiker fuhr heute in die Tiefe des früheren Salzbergwerkes. Dort lagert seit 34 Jahren der Atommüll hinter 20 Meter dicken Betonmauern. Doch der Schacht droht voll Wasser zu laufen. Deswegen soll der Atommüll wieder hochgeholt werden.
Okay, dann legen Sie mal los.
Der Bundesumweltminister gibt das Startsignal zu einer ersten Probebohrung in einem Hochsicherheitsbereich. Es geht darum, herauszubekommen, in welchem Zustand sich die Atommüllfässer befinden, die in bisher verschlossenen Kammern liegen. Kaum 2 Wochen ist der Besucher aus Berlin im Ministeramt.
Es ist für mich eines der wichtigsten Probleme in meiner Zuständigkeit, weil es ist eine offene Wunde der Natur. Sie wissen, dass hier Wasser eintritt. Sie wissen, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das von Menschen gemacht ist.
Ins Bergwerk gekippt wurden die Atommüllfässer bis in die 70er Jahre. Sie liegen in bis zu 750 Metern Tiefe und inzwischen dringt ins marode Bergwerk Wasser ein. Niemand weiß, ob die Fässer verrostet oder intakt sind. Ziel ist es, den Müll aus der Asse zu bergen. Aber das strenge Atomrecht zwingt zu langwierigen Genehmigungsverfahren. SPD-Chef Gabriel, Abgeordneter des Wahlkreises, in dem die Asse liegt, ist jedoch zuversichtlich.
Ich glaube, dass Herr Altmaier eine gute Chance hat, das voranzubringen. Und vor allen Dingen werden wir alles dafür tun, dass hier alle an einem Strang ziehen. Dies ist kein Ort, an dem man parteipolitische Spielchen treiben darf.
Altmaier will noch vor der nächsten Bundestagswahl ein eigenes Assegesetz. Es soll alles beschleunigen.
Das Gesetz soll dazu beitragen, die rechtlichen Probleme zu lösen. Darüber hinaus gibt es organisatorische Fragen. Zum Beispiel können nur eine bestimmte Anzahl von Bergleuten gleichzeitig in der Grube arbeiten.
Die Anwohner an der Asse finden Altmaiers Pläne gut, aber sie fordern auch,
dass jetzt auch herausgestellt wird, was können wir jetzt schon umsetzen ohne dieses Asse-Gesetz, damit wir nicht wieder ein Dreivierteljahr verlieren. Das ist ganz wichtig.
Altmaier will den Dialog mit den Anwohnern, nicht nur heute. Er hat versprochen, künftig mindestens jedes halbe Jahr zur Asse zurückzukommen.
Die Spitze der Linkspartei hat sich in Göttingen auf den Wahlparteitag am Wochenende vorbereitet. Die 550 Delegierten wollen eine neue Doppelspitze bestimmen. Dafür bewerben sich 4 Frauen und 6 Männer. Es wird eine Kampfabstimmung erwartet. Führende Politiker der Linken sehen die Gefahr einer Spaltung der Partei.
Solidarisch, gerecht, demokratisch und friedlich. So ging es in den letzten Wochen nicht immer bei der Linken zu. Es tobte ein Machtkampf um die zukünftige Führung und Ausrichtung der Partei. Für Fraktionschef Gregor Gysi können nur noch die Delegierten des Parteitages eine Spaltung verhindern.
Sie müssen jetzt die Entscheidung treffen, wie eine integrative Führung aussehen soll. Und die brauchen wir dringend. Sonst könnte tatsächlich ein Desaster passieren.
Während der linke Flügel die Partei auf einen klaren Oppositionskurs einschwören will, wollen die Reformer aus Ostdeutschland eine Öffnung der Linken.
Wir müssen neue Milieus erreichen. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir können eben nicht nur auf Protestmilieu setzen.
Dafür steht aus Ihrer Sicht vor allem Fraktionsvize Dietmar Bartsch, der für den Parteivorsitz kandidiert.
Ich werbe dafür, dass wir Vielfalt und Pluralität als einen Gewinn für die Linke betrachten, dass wir wirklich auch die unterschiedlichen linken Ansätze in der Partei integrieren.
Der linke Flügel dagegen setzt auf eine Ost-West-Doppelspitze, bestehend aus Katja Kipping aus Sachsen und Bernd Rixinger aus Baden-Württemberg.
Die Partei braucht ein klares Profil, das sie spricht für die Millionen Menschen, die jetzt zum Beispiel von der Krise nicht profitiert haben.
Doch bei allen Machtspielen um die Führungsspitze vor und hinter den Kulissen bleibt eine Frage bisher unbeantwortet. Was plant die linke Frontfrau Sarah Wagenknecht?
Sollte sich Sarah Wagenknecht doch noch entscheiden, für den Parteivorsitz zu kandidieren, wäre ihr wahrscheinlich eine Mehrheit sicher. Damit würde der Parteitag hier in Göttingen auch eine Richtungsentscheidung treffen. Die Partei würde wieder weiter nach links rücken.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir haben einen Politikwissenschaftler zum Führungsstreit der Linkspartei befragt. Deutschland und Russland setzen im Syrien-Konflikt weiter auf eine politische Lösung. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin forderte Russlands Präsident Putin wie auch Bundeskanzlerin Merkel die Umsetzung des internationalen Friedensplans. Russland, traditioneller Verbündeter der syrischen Regierung, hatte im UN-Sicherheitsrat wiederholt ein schärferes Vorgehen gegen Damaskus verhindert.
Die Begrüßung fiel ziemlich freundlich aus, auch wenn Präsident Putin die Kanzlerin eine Stunde warten ließ. Die Weltmacht wird gebraucht, nicht nur für Wirtschaftsbeziehungen, sie hat auch im Syrien-Konflikt eine Schlüsselrolle. Immer wieder verhindert Russland im Sicherheitsrat schärfere Sanktionen. Jetzt wächst der internationale Druck auf Putin.
Ich habe den Eindruck, niemand hat Interesse an einem Bürgerkrieg, sondern es muss alles gemacht werden, dass ein solcher Bürgerkrieg verhindert wird. Und jeder muss versuchen, seinen Beitrag dazu zu leisten. Wir setzen dabei auf eine politische Lösung.
Erst gestern wurden wieder Zivilisten getötet, diesmal in Qusair in der Provinz Homs. Die syrische Opposition macht auch dafür Regierungstruppen verantwortlich. Wegen des Massakers an Zivilisten in Haula vor einer Woche hat der UN-Menschenrechtsrat heute die Regierung von Syrien verurteilt. Er verlangt eine unabhängige Untersuchung. Russland, China und Kuba stimmten dagegen. Vor dem Kanzleramt fordert Amnesty International von Russland endlich ein Waffenembargo. Putin warb zwar für eine politische Lösung, beharrte aber darauf, dass Moskau das syrische Regime nicht einseitig unterstütze. Man muss alle an einen Tisch bekommen, daran müssen wir arbeiten. Und was Waffenlieferungen angeht, Russland liefert keine Waffen, die im Bürgerkrieg eingesetzt werden können. Ob die Kanzlerin das glaubt, auch wenn beide sich betont entspannt geben, die Differenzen sind mit Händen zu greifen.
Wladimir Putin lässt auch nach diesem Besuch Assad nicht fallen und sträubt sich gegen schärfere Sanktionen. Zur Stunde berät Putin mit dem französischen Präsidenten Hollande. Der hatte schon im Vorfeld deutlichere Worte gefunden. Er sprach gar von einer militärischen Option.
Zwei Bundeswehrsoldaten sind bei Auseinandersetzungen mit Serben im Norden des Kosovo bei Zvečan verletzt worden. Die Serben errichten dort aus Protest gegen die Unabhängigkeit des Kosovo immer wieder Straßenblockaden. Die beiden Deutschen gehörten zu einer Einheit der KFOR-Schutztruppe. Als die Soldaten die Barrikade abrissen, wurden sie beschossen. Die Verletzungen der beiden sind nicht lebensgefährlich. Nach Krankenhausangaben wurden auch 4 Serben verletzt. Die Iren haben sich mit deutlicher Mehrheit für den EU-Fiskalpakt entschieden. Die Regierung fährt bereits einen harten Sparkurs. Daran wollen rund 60% der Bürger auch festhalten, so das Ergebnis der Volksabstimmung. In dem Fiskalpakt verpflichten sich die Staaten zu strenger Haushaltsdisziplin. EU-Kommissionspräsident Barroso sagte, das irische Jahr sei ein wichtiger Schritt hin zu wirtschaftlicher Erholung.
Yes, yes und yes. So häufen sich die Ja-Stimmen zur Mehrheit von knapp über 60% an. Die Iren stimmen für den europäischen Fiskalpakt und damit für mehr Haushaltsdisziplin. Das bringt Rückenwind für Europa und lässt die irische Regierung aufatmen. Das Ja sichert den Zugriff auf weitere EU-Rettungspakete, die Irland brauchen könnte. Dieser Vertrag löst nicht alle Probleme unseres Landes, aber er ist einer der vielen notwendigen Grundsteine dafür, dass wir wirtschaftlich in Zukunft auf festem Boden stehen. Das Lager der Neinsager unterliegt im Referendum. will aber den Widerstand gegen die harte Sparpolitik der Regierung fortsetzen. Es ist doch bemerkenswert, dass vor allem die, die am meisten unter dem Sparkurs leiden, mit Nein gestimmt haben. Irland erholt sich nur langsam vom Banken- und Immobilienkollaps. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 15%. Jedes Jahr wandern Zehntausende, vor allem junge Leute, ins Ausland ab. Du musst dorthin gehen, wo du eine Zukunft hast. Wenn es wieder Arbeit in Irland gibt, komme ich gern zurück. Stabilität bringt das Jahr zum Fiskalpakt, verspricht die Regierung. Nach Feiern ist kaum einem zumute. Alle wissen, Europas Spardiktat verlangt weitere Opfer. Irland ist noch längst nicht aus der Krise.
Die Innenminister von Bund und Ländern wollen zur Gewaltvorbeugung bei Fußballspielen ein Alkoholverbot in Zügen, Bussen und Straßenbahnen durchsetzen. Die Sicherheit in den Stadien müsse Priorität haben, erklärten die Innenminister. Vereine und Verbände sollen außerdem ihre Einlasskontrollen verbessern und Stadionverbote konsequenter durchsetzen. Sonst wollen die Minister ihnen einen Teil der Kosten für Polizeieinsätze aufbürden. In einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Heute hat eine Delegation des Deutschen Fußballbundes das ehemalige NS-Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besucht. Mit dabei waren Bundestrainer Löw und die Nationalspieler Klose, Lahm und Podolski. Sie gedachten der Opfer der Nationalsozialisten.
Es regnet in Strömen, als heute Mittag eine Delegation des Deutschen Fußballbundes das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis in Auschwitz und Birkenau besuchte. Erinnern und trauern, lange waren diese zwei symbolträchtigen Stunden vorbereitet worden. Dem DFB war es besonders wichtig, dass alles in Würde ablief. Weiträumig wurde die Delegation, der neben Bundestrainer Löw auch die Spieler Lahm, Klose und Podolski angehörten, abgeschirmt. Journalisten waren auf dem Gelände nicht zugelassen.
Ja, es sind schon sehr intensive Eindrücke, bewegend und auch bedrückend. Ich glaube, da braucht jeder ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Aber es waren wichtige Erfahrungen für uns, hierher zu kommen. Und ich glaube, auch ein wichtiges Zeichen, das wir setzen wollten, auch gerade aus der jüngeren Generation unserer Spieler, dass wir dies nicht vergessen dürfen.
DFB-Präsident Niersbach und Liga-Amtskollege Rauball legten an der sogenannten Todesmauer in Auschwitz einen Kranz nieder.
Für mich gilt der Satz des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wer die Vergangenheit mit diesen schrecklichen Verbrechen verdrängen will, der wird blind für die Gegenwart.
Das polnische Fernsehen unterbrach sein Programm und berichtete live aus Auschwitz. Tenor, der Besuch der Deutschen sei vorbildhaft. Bedauert wurde nur, dass nicht die ganze Mannschaft gekommen war. Noch dazu, wo den gebürtigen Polen, Podolski und Klose, dieser Teil der Geschichte sicher vertrauter sei als anderen Spielern.
Der Schauspieler Heinz Eckner ist tot. Bekannt wurde er in den 70er Jahren als Sketchpartner von Rudi Carrell in der Sendung Am laufenden Band. Er spielte auch in mehreren Fernsehserien mit, wie Derrick oder die Schwarzwaldklinik. Eckner starb im Alter von 87 Jahren. Das teilte seine Familie heute mit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. Juni.
Dem Norden und Nordosten Deutschlands bringt es tief über dem Baltikum morgen einzelne Schauer. In den Süden fließt wieder wärmere und auch feuchtere Luft, sodass sich auch dort Schauer entwickeln können. In der Mitte wird es unter leichtem Hochdruckeinfluss dagegen recht freundlich. Heute Nacht fällt in Alpennähe noch gelegentlich Regen. An den Küsten gibt's einzelne Schauer, sonst klart es im Norden verbreitet, im übrigen Land gebietsweise auf. Morgen zeigt sich die Sonne am häufigsten in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen über die Mitte bis zum Erzgebirge. Im Norden und Nordosten sowie in Südostbayern gibt's auch einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Nordosten auch frisch und an der Ostsee stark. Im nördlichen Mittelgebirgsraum heute Nacht 3, am Bodensee 14 Grad. Morgen an der Ostsee 12, im Breisgau sommerliche 25 Grad. Am Sonntag gibt's im Südwesten und in der Mitte kräftige Regenfälle, in Bayern später heftige Gewitter. Vor allem im Norden lässt sich auch mal die Sonne blicken. Die neue Woche beginnt wechselhaft und auch im Süden kühler.
Um 23.20 Uhr begrüßt sie Tom Buru mit den Tagesthemen. Wir berichten über die Verzweiflung der Schlecker-Mitarbeiterinnen und wir werden zeigen, wie seit der erneuten Wahl Putins zum Präsidenten in Russland die Polizeigewalt gegen Demonstranten zunimmt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.